Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Freitag, 2. Mai 2025.
Da bist du ja wieder, Heike.
Andreas, du wolltest mir vom Weltuntergang erzählen. Ich kann es kaum erwarten. Sag mal, was ist los? Worauf muss ich mich einstellen?
Ja, es gibt eine Geschichte, die gerade hier kursiert. Es gibt sogar Leute, die haben so Schilder um den Hals, dass sie Angst haben vor dem Weltuntergang, weil es gibt eine Prophezeiung, die geht wahrscheinlich zurück auf einen Priester hier in Rom. Und der hat also vorausgesagt, das ist vermutlich eine Fälschung, dass es insgesamt noch 112 Päpste geben wird. Und wenn der letzte Papst, der 112. gewählt werden wird, das wird ein Man of Color sein, der wird den Namen Petrus tragen und dann wird die Welt untergehen, dann wird Rom erobert, dann ist Schluss, dann wird es alles ganz schrecklich sein. Und es gibt Leute hier auf der Straße, die sagen wirklich, dieser Papst wird jetzt gerade gewählt, deswegen müssen wir uns auf den unmittelbaren Weltuntergang vorbereiten.
Okay, das heißt, wenn jetzt ein Papst, ein schwarzer Papst gewählt wird, dann glaubst du auch dran, oder?
Nein, natürlich glaube ich nicht dran. Ich weiß, dass es ja eine Fälschung ist. Okay. Dieser Filippo Neri ist aber, also der diese Fälschung vermutlich geschrieben hat. Also es gab zwei Gründe, die zu dieser Fälschung geführt haben. Das eine war, die wollten ihren eigenen Papst, also die wollten eine Prophezeiung schreiben für den nächsten Päpste, weil sie ihren eigenen Kandidaten, der nächste Papst werden sollte, ins Spiel bringen wollten. Deswegen hat er sich Titel ausgedacht, hat zum Beispiel gesagt, es wird ein Mann geben, der ist ein Mann, der ein Schiffer ist. Das passte komischerweise, weil der Papst war damals Johannes der 23., der aus Venedig kam. Also das passte manchmal. Natürlich war das Zufall, aber dieser Filippo Neri ist deswegen so wahnsinnig interessant, weil der bei einem ganz berühmten Wunder hier in Rom dabei war. Der Graf Colonna hatte einen Sohn, der Graf Massimo, der hatte einen Sohn, der stirbt. Die rufen nach diesem heiligen Filippo Neri, der kommt zu spät und stellt also nur noch den Tod von diesem Jungen fest. Der Vater ist ganz traurig, die Mutter ist traurig, alle sind ganz traurig. Dann geht dieser Pfarrer wieder und kommt dann aber nochmal zurück und weckt den Jungen von den Toten auf. Und zwar für genau 24 Stunden. Und dieser Junge erzählt Filippo Neri 24 Stunden lang, wie es im Paradies aussieht. Oh. Dann stirbt er weit ein zweites Mal. Und diese Aufzeichnungen des Filippo Neri werden in Rom in einer Schatulle aufbewahrt. Die sind aber verschlossen. Das darf man nicht lesen. Das ist die geheime Schrift, wie sieht es im Paradies aus. Und der hat auch diese Prophezeiung erfunden, dass es nach 112 Päpsten ist Schluss.
Okay, aber wieso schließt man die denn weg? Ich meine, wenn das da gut ist, dann kann man das doch erzählen. Oder ist da so schlimm?
Nee, es muss eine tolle Geschichte sein, ja. Aber er wollte, dass das erst, glaube ich, nach 500 Jahren bekannt wird oder sowas.
Okay, aber ich meine, so Weltuntergang und so, ich meine, gestern, ich konnte ja kaum schlafen, wenn du mir vom Weltuntergang direkt erzählst. Ich habe dann nochmal nachgeguckt und habe gesehen, in den letzten 2000 Jahren wurde irgendwie 200 Mal locker der Weltuntergang vorhergesagt. Martin Luther hat den irgendwie dreimal vorhergesagt, aber immer noch so um 15 irgendwas. Ein heiliger Augustinus, den wirst du besser kennen als ich, hat den auch mal vorhergesagt für 500 nach Christus. Und dann habe ich was gefunden, Nostradamus. Kennst du Nostradamus? Das war so ein okkulter Hellseher, Berater des französischen Königshofs. Aber das wird dich beruhigen, Katholik. Franzose auch.
Sehr gut.
Franzose möglicherweise, ich weiß es nicht, aber Katholik, das ist ganz wichtig. Und der hat was geschrieben, die Zenturien, und da stehen so lustige Sachen drin, das müssen wir kurz besprechen. Der schrieb, also in einem seiner Verse steht, der Mann mit dem Quadergesicht wird Blitz und Donner in eure Kutschen schicken, er wird gern Himmel fahren und das Zwitschern der Vögelein zu Markte tragen. Also damit kündigt sich der Weltuntergang ein. An, da denke ich mir nichts bei, du vielleicht auch nicht, aber es gibt einen Privatgelehrten, der hat dann gesagt, das ist eindeutig, der Mann mit dem Quadergesicht ist Elon Musk. Man stimmt ja ein bisschen, oder? Quadergesicht, ja.
Stimmt.
In den Himmel fahren, so SpaceX und so.
Klar.
Und die Vögelein, das Zwitschern der Vögelein, damit ist Twitter gemeint. Also das sieht alles, finde ich super, finde ich sehr lustig. Und dann sagt er aber, das kannst du jetzt noch viel besser einordnen als ich, durch den Tod eines sehr alten Papstes wird ein Römer guten Alters gewählt. Von ihm wird man sagen, dass er sein Amt schwächt, doch lange wird er sitzen und in bissiger Tätigkeit. Das finde ich lustig. Und dann sagt er auch, es würde ein schwarzer Papst kommen.
Ja, also da decken sich die beiden Prophezeiungen. Ja, genau.
Jetzt habe ich Angst.
Auch, ja, also die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass diesmal ein Person of Color zum Papst gewählt wird, ist relativ gering. Das hat damit zu tun, dass im bevor das Konklave angefangen hat, also bevor die Kardinäle nach Rom gekommen sind, hat es eine Entscheidung gegeben von Papst Franziskus, der hat gesagt, homosexuelle Menschen haben in den katholischen Kirchen ein Recht auf eine Segensfeier. Unter anderem die Deutsche Bischofskonferenz arbeitet da gerade an einer Formulierung, wie diese Segensfeiern aussehen sollen. Und die komplette afrikanische Bischofskonferenz hat das abgelehnt, hat gesagt, uns nicht, das wollen wir alles nicht. Da gibt es also ganz klare homophobe Tendenzen. Deswegen kann ich mir am besten nicht vorstellen, dass einer von denen sich durchsetzt.
Obwohl du gestern ja gesagt hast, es wird doch eher jemand aus der konservativen Ecke gekommen, denkst du inzwischen, weil die Kohle fehlt und deswegen muss man die reichen Länder. Aber gut, Afrika ist jetzt nicht das reiche Land.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich heute jetzt wieder gedreht.
Nein, du warst mir wahnsinnig.
Ja, es hat sich gedreht. Also die Spannung steigt also
Was
ganz eindeutig.
Ja.
Also du musst ja, diese Pressekonferenzen sind ganz in der Nähe vom Petersplatz und um da hinzukommen, muss ich mich mit dem Fahrrad also erstmal durch diese ganzen Menschenmassen quetschen, die da alle durch zur Peterskirche laufen zurzeit. Die Pressekonferenzen sind in zwei Teile geteilt. Es gibt also den Pressesaal für Leute, die da lange gearbeitet haben, wie mich. Und es gibt einen sogenannten, weil das so viele Journalisten sind, ja 4000 Journalisten, gibt es einen zweiten Pressesaal. Das ist für die, die nur jetzt zur Papstwahl gekommen sind. Das sind sozusagen die Underdogs. Und wir sitzen aber in dem ersten Pressesaal. Und das war heute total interessant, weil ganz in der Nähe ist die Halle, wo sich die Kardinäle treffen. Das ist nur... Okay. 200 Meter entfernt. Dazwischen gibt es den üblichen Auflauf von Journalisten, die versuchen, Kardinäle abzufangen, die da rauskommen. Und heute war da auf einmal die Polizei, weil ein kanadischer Priester immer schrie, wählt bloß nicht Franziskus II., bloß nicht wieder einen Reformer, das darf auf keinen Fall sein. Die haben ihn dann abgeführt, weil er sich auch nicht beruhigen ließ. Aber es hat heute noch andere Priester gegeben, die da aufgetaucht sind. Und zwei habe ich mit Schildern um den Hals gesehen, die gesagt haben, wir wollen zurück zur alten Kirche. Also da tut sich jetzt langsam was. Und im Pressesaal war das heute auch hochdramatisch, weil man denkt ja immer, diese ganzen Verschwörungstheorien, das alles ausgedacht. Aber so ausgedacht ist das überhaupt nicht, weil heute ging es darum, dass große Zeitungen hatten vermeldet, dass der Spitzenkandidat, Pietro Parolin, der Staatssekretär, dass der einen Schwächeanfall erlitten habe.
Genau, da haben wir drüber gesprochen.
Genau,
ne? Mit Bluthochdruck
genau.
Und so.
Bluthochdruck, müsste behandelt werden, zwei Ärzte. Heute hat der Vatikan gesagt, das ist bosartig erfunden worden. Es ist alles erstunken und erlogen, es stimmt überhaupt nichts dran. Es gibt Leute, die wollten mit diesen Gerüchten Parolin schwächen. Und jetzt haben die Leute, die Parolin verteidigen wollen, sozusagen zurückgeschlagen, obwohl ich finde das auch nicht so ganz okay, weil die haben heute das Gerücht in die Welt gesetzt, schon nach dem ersten Wahlgang am 7. Mai, am Nachmittag, wird weißer Rauch aufsteigen. Und das bedeutet, der Spitzenkandidat Parolin wird gewählt. Die tun so, als hätten sie die nötigen 89 Stimmen schon zusammen und wollen den anderen Kardinalen signalisieren, ihr braucht gar nicht erst einen Gegenkandidaten aufzubauen. Wir haben das alles schon erledigt. Es wird Pietro Parolin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich stimmt.
Aber wofür steht der denn so, der Parolin? Also was sind denn seine Ansichten? Weil also die Homo-Ehe und so, was sagt er dazu? Ich glaube, das ist nicht so gut, oder?
Ja, der ist, sagen wir mal so, Parolin ist einfach weiter so, der ist ein Diplomat, der lehnt sich so gut wie nie aus dem Fenster. Es ist wahnsinnig schwer, überhaupt eine Erklärung aus ihm rauszukriegen. Also Parolin ist ein sehr erfahrener Diplomat, aber der spricht auch wie ein Diplomat. Also ich habe viele Off-the-Records-Gespräche mit ihm gemacht und ich weiß auch, wie er denkt, aber ich weiß auch, dass er das, was er wirklich denkt, niemals sagen würde.
Aber ist doch schlecht für einen Papst, oder? Was denkst du?
Ich persönlich glaube, dass er zu diplomatisch ist für einen Papst, zu wenig charismatisch. Er ist ein bisschen graue Verwaltergestalt, hat aber den Vorteil, er würde es, glaube ich, allen recht machen. Es gibt wenige, die wirklich...
Das geht ja gar nicht. Geht das gar nicht.
Ja, genau. Es gibt wenige, die gegen ihn sind, genauso wenige sind für ihn. Aber es gibt ganz viele, die sagen, mit ihm können wir leben.
Interessant. Und wer ist jetzt noch so gerade ganz heiß im Rennen? Noch Italiener
also ich glaube,
eigentlich? Oder?
Einer der Kandidaten, der, glaube ich, steigt in der Gunst, wäre auch einer meiner Lieblingskandidaten, Kardinal Zuppi. Der ist der Erzbischof in Bologna. Das ist der totale Down-to-Earth-Typ.
Erklär.
Also der war ganz lange Pfarrer. Gut, okay, ich gebe ja zu, ich habe Sympathien für ihn, weil der war Pfarrer sozusagen in meiner Gemeinde. Der war Pfarrer in Santa Maria in Trastevere. Ich wohne ja in Trastevere, wie du weißt, du kennst ja meine Wohnung. Ich wohne seit über 30 Jahren in Trastevere. Und der fuhr ja mit dem Fahrrad rum, der war total zugänglich. Und wir hatten mal miteinander zu tun, weil sein Küster ist mir ins Auto gefahren. und wollte den Schaden nicht bezahlen und hat dann gesagt, also ich sag dem Bischof Bescheid, und der hat mich dann angerufen und gesagt, also mir tut das leid, aber der Küster hat wirklich sehr wenig Geld und wenn sie da, es ist auch irgendwie mit der Versicherung, gibt es da auch Probleme. Gibt es
keine Haftpflichtversicherung bei den
Kirchen? Ja, und dann muss er draufzahlen und können wir das nicht bitte vergessen? Und dann habe ich gesagt, okay, vergessen wir es, der Unfall ist nie passiert. Ich bin dann auch eingeladen worden, er hat sich auch bei mir bedankt, also wir haben da zusammen Kaffee getrunken damals. Ich habe den immer für sehr authentisch gehalten, für sehr glaubwürdig. Also der hat nie in so einem Palast gewohnt. Der hat meistens so ein Zimmerchen gehabt in einem Altenheim. Der ist selber noch relativ jung, aber der hat in dem Altenheim mal mitgeholfen. Das tut er jetzt in Bologna auch. Und erzählt dir was über seine Kochrezepte. Der kocht gerne.
Der kommt der also, aus einer ganz bodenständigen Familie oder wo kommt er?
Aus einer bodenständigen Journalistenfamilie. Ah. Hat die ganze Zeit, war ein großer Fan von Franziskus. Hm. Franziskus hat ihm auch vertraut und das ist so ein bisschen sein Problem. Er sollte der Sonderbotschafter sein während des Ukraine-Kriegs. Also er hat ihn nach Peking geschickt, er hat ihn nach Washington geschickt, er hat ihn nach Moskau geschickt, hat ihn nach Kiew geschickt, hat immer wieder gesagt, dieser Suppi ist so vertrauenswürdig. Der muss für die vatikanische Diplomatie versuchen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wie du weißt, ist ihm das nicht gelungen. Die haben, was den Konflikt in der Ukraine angeht, überhaupt nichts gebracht. Aber Suppi hat es versucht. Und das zweite Problem, das er hatte, ist der Chef der italienischen Bischofskonferenz. Und die Basis hat gerade gegen die Bischofskonferenz ganz erheblich revoltiert. Die wollten das Abschlussdokument der letzten Bischofssynode nicht abstimmen, weil die gesagt haben, so wie die Bischöfe in Italien das machen, das passt uns genauso wenig, wie das bei den Deutschen ist. Also der hat auch Ärger im eigenen Hause. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich fände es toll, aber es gibt auch eine Menge Sachen, die es schwierig machen.
Und der wäre noch liberaler jetzt als Parolin insgesamt.
Unendlich viel liberaler. Okay. Also wenn du dir so eine Skala vorstellst, dann wäre Parolin so Mitte rechts und Suppi wäre so deutlich über Mitte links hinaus.
Okay. Und gibt es jemanden, der noch linker ist als er?
Ja, ja, klar, es gibt noch ein paar, die sind super links, also klar, das sind vor allem die aus der dritten Welt kommen, also es gibt Kardinäle, es gibt einen Kardinal im Irak, der ist auch ein Held, kann man gar nicht anders sagen, weil die Christen im Irak werden also verfolgt, ausgebeutet, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Tote gegeben in der Verfolgung in Mosul. Weißt du bestimmt, der IS hat die Stadt überfallen. Dabei sind ganz viele Katholiken umgebracht worden, hingerichtet worden, enthauptet worden. Das betraf die Katholiken und vor allem die Jesiden, also vor allem die Jesidinnen sind da abgeschlachtet worden. Also der ist jemand, der sagt, also wir brauchen diese ganzen Probleme, die erste Weltkirche hat, die interessieren mich überhaupt nicht. Wir müssen mal versuchen, den Menschen das Leben zu retten. Das ist mal der erste Punkt.
Aber wenn die kein Geld hat die Kirche, wie du mir gestern erzählt hast, wird es ja schwierig. Also
da hast du völlig recht. Deswegen, das ist ein Spagat, den die jetzt gerade machen müssen. Ich glaube, da sind die gerade auch dabei, sich darüber zu unterhalten, in welche Richtung gehen wir jetzt. Aber was sicher ist, ist die Spannung untereinander ist jetzt deutlich gestiegen. Die haben jetzt also gemerkt, wir haben weniger Zeit. Und es gibt noch eine Nachricht von Kardinal Filoni. Filoni ist ein ganz wichtiger Mann, weil er ein Held ist, gilt als Held aus einem ganz einfachen Grund. Der war Botschafter des Vatikans in Bagdad während des Irakkriegs und während der Luftangriffe der Amerikaner in alle Botschaften in Bagdad geschlossen wurden. Die haben alle gesagt, aus Sicherheitsgründen müssen wir einfach hier weg. Der Einzige, der geblieben ist, war der Botschafter des Vatikans. Der hat gesagt, wenn die Bomben fallen, brauchen die Menschen mich erst recht. Oh. Der ist also da geblieben und deswegen gilt seine Stimme auch viel. Und der hat gesagt, ich glaube, dass wir im ersten oder zweiten Wahlgang schon den Papst haben. Und deswegen glaube ich, unterstützt er mit allem, was er kann, sein Freund Parolin.
Okay, aber es gibt doch diesen Satz, wer als Papst in das Konklave reingeht, kommt nicht als Papst raus. Das wird ständig überall zitiert. Und das spricht ja dafür, dass diese ganzen Menschen, über die wir die ganze Zeit reden, nachher überhaupt gar nicht vorkommen, sondern jemand, den wir vielleicht null auf dem Zettel haben.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr bei dir. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass die ganzen Kandidaten, die jetzt gerade alle auflaufen, dass die sich zu schnell verbrannt haben, dass die sich zu sehr in den Fokus gerückt haben. Und es gibt noch Probleme, weil die amerikanische Kirche, es gibt jetzt gerade... auch heute war das, hat es nochmal Informationen darüber gegeben, dass einige von den Kardinälen der amerikanischen Kirche doch zu eng an dem Washingtoner ehemaligen Kardinal McCarrick waren. Und McCarrick ist wegen vielfachen, jahrzehntelangen Missbrauchs verurteilt worden.
Gott, wie das...
Ja. Und da gibt es einige Amerikaner, die zu nah an ihm dran waren. Und da denkt man, also die amerikanische Bischofskonferenz ist das, was das angeht, dann doch stark geschwächt. Deswegen.
Ja, sag.
Ich glaube, das Rennen ist wirklich ungewöhnlich offen.
Aber apropos Rennen, also da sind ja noch ein paar irgendwo unterwegs. Gestern waren es irgendwie 9, die noch nicht da waren. Vielleicht ist ja einer von denen, die wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben, weil die gerade irgendwo zu Fuß unterwegs nach Rom. Alle Wege führen dahin, sagt dein Buch. Wer ist denn jetzt aufgetaucht? Wer fehlt noch?
Also der Pressesprecher hat heute in dieser wirklich dramatischen Pressekonferenz, jetzt geht's ja wirklich um was.
Also wieso war die dramatisch? Das musst du mir nochmal. Ich denke immer Pressekonferenz, da sind die ganzen Journalisten, ja, dann wird das irgendwas vorgelesen, was tausendmal abgestimmt wurde. Was ist denn da so dramatisch?
Naja, weil es geht jetzt darum, dass erstens sind da viele junge Kollegen, die das zum ersten Mal in ihrem Leben mitbekommen und sagen, werden die wirklich eingeschlossen? Also die können diesen alten Ritus sich überhaupt nicht vorstellen. Also die sagen dann, werden die denn jetzt wirklich eingeschlossen? Sagt er, ja, die werden wirklich eingeschlossen. Dann ist denen auch nicht klar, wie die Abläufe sind. Die sagen dann, ja, die wählen ja, wo wählen die eigentlich? Die wählen natürlich in der Sixtinischen Kapelle. Und dann gibt es Kollegen, die sagen, wer kocht denn in der Sixtinischen Kapelle? Das ist natürlich dummes Zeugs, weil die leben in diesem Gästehaus, werden mit einem Bus in die Sixtinische Kapelle gefahren. Mhm. Dort wählen sie.
Wie lange dauert das immer so? Also wann gehen die da morgens rein und wann kommen die wieder raus?
Also die müssen zwei Wahlgänge schaffen morgens. Deswegen denke ich mal, die werden um 9 in der Sixtinischen Kapelle sein, werden bis um 10 ungefähr wählen. Dann wird es eine Pause geben. Dann gibt es, wenn es kein Ergebnis gibt, keinen Rauch. Mhm. Also die Kameras sind alle schon aufgebaut. Heute,
alle auf den Kamin.
Ja, als ich auf den Petersplatz heute gekommen bin, habe ich das gesehen. Sie haben den Kamin heute aufgebaut.
Ach so, also, ja, der muss ja auf, der ist ja gar nicht.
Den sieht man nie. Du musst, also wenn du vor der Peterskirche stehst und guckst auf die Fassade, musst du nach links gehen, dann siehst du das dreieckige Dach der Sixtinischen Kapelle. Und da turnten heute Feuerwehr, das ist die Feuerwehr, der Vatikan hat eine eigene Feuerwehr. Die Vatikanische Feuerwehr, die hat heute also einen Teil des Daches, da müssen die Ziegel runternehmen. Und da wird das Kaminrohr aufgebaut, also das wird so mit so Drähten festgemacht, dass es nicht umfallen kann. Das ist verdammt hoch da oben. Also wenn du die auf dem Platz siehst, denkst du, oh Gott, da darf wirklich keiner daneben treten, weil wenn die runterfallen, dann bleibt von denen nicht viel übrig.
Ja, aber die sind ja geschützt vom
da ja, ganz die sind oben. Geschützt, aber es sieht, ja, das ist auch wieder wahr, aber es sieht wirklich dramatisch aus. Übrigens, diese Geschichte mit dem weißen Rauch und dem schwarzen Rauch, also dass, wenn weißer Rauch aufsteigt, weiß man, der Papst ist gewählt worden, schwarzer Rauch, kein Papst. Das ist nicht in der Sixtinischen Kapelle erfunden worden, genau genommen gar nicht im heutigen Vatikan, sondern früher wurden die Päpste gar nicht im Vatikan gewählt, sondern im sogenannten Quirinalspalast. Das war der Sommerpalast der Päpste. Mhm. Das ist der heutige Präsidentenpalast. Wenn du mal wieder in Rom kommst, dann steigen wir auf einen unserer 7 Hügel, weil da wirst du was
ziehen. Ich dachte schon aufs Dach, ja.
Nein, keine Angst, wir steigen nicht aufs Dach. Wir gehen auf einen der 7 Hügel, weil da kannst du was ganz Tolles sehen. Der Papst hat verfügt, darf kein Gebäude in Rom geben, das höher ist als seins, als der Quirinalspalast. Und wenn du die Skyline von Rom siehst, also du kennst ja die Skyline von Hamburg, Paris, London, New York, dann weißt du, es gibt in den Innenstädten jede Menge Hochhäuser. In Rom ist das nicht so, weil der Papst verfügt hat, das höchste Haus ist mein Palast und es darf keins geben, das höher ist. Und das ist bis heute so. In der ganzen Innenstadt ist der Quirinalspalast der höchste. Da wurden die Päpste gewählt. Und auch damals hat man die Stimmzettel verbrannt. Das konnte man aber nicht sehen. Deswegen sind die Römer, als im Quirinalspalast gewählt wurde, aufs Dach gestiegen, um zu gucken, ob da Rauch aufsteigt. Dabei sind viele Leute vom Dach gefallen und gestorben. Hat also viele Tote gegeben.
Gott.
Und nach diesen Katastrophen hat der Vatikan gesagt, also das darf nicht mehr passieren. Deswegen haben die diesen Kamin erfunden. Als dann später, viel später, als in der Sixtinischen Kapelle gewählt wurde, hat man gesagt, damit wir verhindern, dass die Leute nicht alle vom Dach fallen, bauen wir da jetzt einen Kamin auf. Unten drunter sind 2 Öfen, die sind heute auch hingebracht worden.
Okay.
Die stehen normalerweise in der Orangerie des Vatikans. Die wärmen da diese Gebäude, in denen die Zitronenbäume und die Orangenbäume im Sommer und im Winter stehen. Nur bei einer Papstwahl werden die rausgeräumt und kommen dann in die Sixtinische Kapelle. Und das sind zwei Öfen, einer für weißen Rauch, einer für schwarzen Rauch.
Ach so, im Film habe ich das so verstanden, das ist immer derselbe Ofen, dann schmeißen die noch irgendeine Chemikalie dazu.
Nein, nee. Das stimmt nicht. Es sind zwei, okay. Es ist einer links weißer Rauch, einer rechts schwarzer Rauch. Stimmt es mit den Chemikalien, da werden also die Stimmzettel reingeworfen und eine Kartusche, die macht das weiß oder schwarz. Aber wie gesagt, diesen schwarzen oder weißen Rauch gibt es immer erst nach der zweiten Abstimmung, wenn kein Papst gewählt wurde.
Okay.
Heißt, wenn die am 7. wählen sie zum ersten Mal, nachmittags, dass es dann sofort einen Papst gibt, ist relativ unwahrscheinlich. Am Tag danach, am 8., gibt es zwei Wahlgänge am Vormittag. Wenn im ersten Wahlgang der Papst gewählt wird, wird weißer Rauch aufsteigen. Wenn im ersten Wahlgang kein Papst gewählt wird, gibt es keinen Rauch. Wenn im zweiten Wahlgang auch kein Papst gewählt wird, gibt es erst wieder schwarzen Rauch. Also es gibt nicht Rauch nach jedem Wahlgang.
Mhm.
Aber wie gesagt, die sind da heute zugange gewesen. Der Schornstein steht. Die Vorbereitungen in der Sixtinischen Kapelle, das ist ziemlich kompliziert, was die da machen müssen, weil du kannst dich doch bestimmt an die Sixtinische Kapelle erinnern. Wir beide.
Ja, das so. Ich wundere mich, unter was für einem Dach die da so sitzen, weil gucken die nicht ständig nach oben? Da ist ja viel los.
Ja, die gucken nach oben, aber vor allem, um da drin wählen zu können, muss man einen zweiten Fußboden einziehen.
Ja.
Ein Holzfußboden, 60 cm ist der höher als der ursprüngliche Fußboden, weil der ganze Fußboden der Sixtinischen Kapelle besteht aus sogenannten Kosmatenarbeit. Das sind viele, viele tausend kleine Steinchen. Jetzt stell dir mal vor, du rückelst also diese schweren Tische da drüber, dann würdest du diese Steinchen alle leer rückeln. Deswegen wird dann Holzboden drüber gezogen und dann kommen 6 Tische auf die linke Seite, 6 Tische auf die rechte Seite, ein großer Tisch vorne vor dem Altar. Da sitzen sozusagen die Wahlleiter. Und da liegt auch die Bibel. Ja. Denn wenn sie einziehen, das wird diesmal bei 131 oder wenn die beiden Kranken doch kommen, 133 Kardinälen, wird das eine ganze Weile dauern. Die müssen übrigens vorher durch eine Kapelle, in die kann man als Besucher nur mit super Sondergenehmigung rein. Das ist die sogenannte Kapelle der Lepanto-Schlacht. Die zeigt, an den Wänden sieht man, wie die christlichen Truppen 1571 die schlimmste Seeschlacht der Geschichte gewonnen haben. Bei Lepanto haben die Christen die Flotte der Muslime versenkt. 43.000 Tote an einem Tag. Da spricht man
freundlich. Ja.
Richtig, da spricht man heute nicht so gerne drüber. Mhm. Deswegen gibt es auch ganz selten Besucher in dieser Kapelle. Die liegt direkt neben der Sixtinischen Kapelle. Da müssen sie durch. Dann ziehen sie in die Sixtinische Kapelle ein und dann schwören sie, dass sie nicht schummeln.
Okay, und gibt es zwischen den Wahlgängen dann Kaffee und Kuchen oder?
Zwischen den Wahlgängen gibt es nichts. Also sie dürfen jeder hat eine Flasche Wasser, also stehen so kleine Wasserflaschen. Die haben also vorbereitete Wahlzettel, da steht drauf, ich wähle zum Papst, dann kommt der Name. Und nach dem zweiten Wahlgang, vormittags fahren sie zum Mittagessen.
Aber ganz kurz, können die sich da nicht gegenseitig reingucken? So im Film sah es so aus, als würden sie direkt nebeneinander sitzen. Und da denke ich so, da ist man ja nicht so ganz frei in seiner Wahl.
Ja, das ist richtig. Die können ziemlich genau sehen, was der Nachbar da drauf schreibt. Du kannst es natürlich mit der Hand so ein bisschen abschieben, aber die sitzen sehr nah nebeneinander. Zumal es so viele Kardinäle sind diesmal, dass sie noch ein bisschen nebeneinander rücken müssen. Es hat viele Spekulationen darüber gegeben, welche Rolle das spielt, dass das nicht wirklich eine geheime Wahl ist. Weil auf der anderen Seite, es sind so viele, du kannst eigentlich immer nur sehen, was deine beiden Nebenmänner da drauf schreiben. Deswegen.
Aber es gibt ja so verschiedene Lager. Ne? Wie viele Lager gibt es denn jetzt eigentlich, die sich da versuchen, gegenseitig zu überzeugen, noch größer zu werden und andere zu bekriegen?
Also das größte Lager sind ganz bestimmt die ein weiter so wollen, aber einen leichten Ruck nach rechts. Das sind die Anhänger von Parolin. Darunter sind alle Diplomaten. Es gibt im Vatikan unter den Kardinälen jede Menge Leute, die in der Diplomatenschule waren. Okay. Die kennen Parolin gut. Mhm. Die haben mit dem zusammengearbeitet. Die unterstützen ihn. Ich denke, dazu gehört auch Filoni. Also der hat eine große Fanbase, ohne jeden Zweifel. Dann gibt es die Progressiven, die wollen das nicht. Denen ist Parolin zu rechts. Die wollen einen zweiten Franziskus. Da war lange unser Freund Fernandez, einer von denen, von dem man gedacht hat, die reißen das. Aber nach dem, was du mir erzählt hast über sein Buch.
Das ist ja länger auch schon bekannt, das finde ich jetzt. Das darf auf keinen Fall den Ausschlag geben. Gegenteil.
Also ich glaube, das Leben erfahren.
Oder auch
nicht. Ich glaube, dass seine Chancen so ein bisschen schmälert.
Und mein Freund Tagle, der Sänger? Wie steht's da jetzt?
Ich glaube, sowohl Tagle, der Sänger, als auch Fernandez mit seinen Büchern über die Liebe, die sind beide irgendwie schwierig.
Dann habe ich einen neuen Favoriten. Da ist einer in Schweden, der war auch mal Lutheraner, so wie ich.
Ja, das ist richtig. Der ist ein Konvertit. Ja. Also der ist zum katholischen Glauben übergetreten, ist dann in ein Kloster gegangen. Konvertiten sind
Ja, sind die besonders schlimm? Sind die besonders schlimm?
Der ist sehr konservativ. Ja,
oh nee, hab ich den nicht.
Ja, der hat sehr konservative Ansichten. Und auf der anderen Seite so, so bei Konvertiten sind immer so ein bisschen schwierig. Der gute Mann Arborelius heißt
ja,
der.
Ja, Arborelius, genau. Der hat aus Schweden, war Lutheraner, bis er 20 war, habe ich gelesen, dann konvertiert. Und dann 27 Jahre im Kloster Karmeliter. Das klingt jetzt auch nicht so.
Das ist ein sehr strenger Orden, der war sehr, hat also auch relativ konservative Ansichten, aber hat sich stark für Immigranten engagiert. Also der war ganz gut gesehen, aber ich halte ihn für einen Außenseiter, unter anderem auch deswegen, weil Konvertit ist so ein bisschen.
Ach, das ist schon zu, das läuft schon nicht bei euch. Man muss gleich mit der Geburt noch katholisch sein.
Genau, weil nachher, jetzt hat er sich ja schon einmal anders überlegt. Was ist, wenn er sich nochmal anders überlegt?
Man traut ihm nicht.
Nicht so ganz. Also, das war bei Franziskus zum Beispiel auch lange ein Problem, weil der hat sich ja nicht für das Priesteramt entschieden sofort. Der hat ja einen Beruf erlernt. Der war ja Chemielaborant und hat aus seinen beiden Liebesgeschichten keinen Hehl gemacht.
Das finde ich ja wunderbar. Also, dass der auch was erlebt hat und das normale Leben in Anführungszeichen gelebt hat. Sollte das nicht eine Grundvoraussetzung sein? Das sagt man doch bei den Bundestagsabgeordneten. Immer wird immer gejammert, dass die immer so direkt irgendwie Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Und das ist doch viel besser, wenn die mal richtig gearbeitet haben, gelebt haben. Warum dürfen die das denn nicht? Warum sollten Päpste das denn nicht?
Ja, weil bei Päpsten stellt sich halt die Frage, wann der Herr in ihr Leben getreten ist. Und warum ist er nicht gleich in ihr Leben getreten? Warum hat der Herr, oder was noch viel schlimmer ist, bei Bergoglio gab es ja den Verdacht, der hat das nicht gemerkt. Darüber hat Bergoglio auch. Bergoglio hat darüber gesprochen.
Er klopft an und er ist gerade beschäftigt.
Ganz
damit,
genau. Mit Bergoglio hat genau das, was du gerade gesagt hast, immer wieder gesagt hat. Der Herr hat es bei mir immer wieder probiert. Aber ich habe am Anfang gar nicht zugehört.
Was bedeutet denn bitte probieren? Vielleicht er versucht merken wir beide wieder, auch irgendwas nicht.
Ja, ich weiß. Also du musst da ja noch ein Stück gehen.
Ja, ich bin ganz verloren. Das wissen wir längst. Aber
nein, du bist nicht ganz verloren. Aber der Herr, Bergoglio hat gesagt, Gott versucht es bei jedem von uns immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wir können uns unser ganzes Leben lang verschließen, das interessiert Gott überhaupt nicht.
Aber was versucht er? Dass wir an ihn glauben?
Dass du merkst, dass er da ist. Und vor
allem, das kann ich auch ohne Kirche merken. Ich brauche ja das Bodenpersonal dafür nicht.
Ja, das ist auch okay. Damit hat Bergoglio auch kein Problem gehabt. Okay. Er hat gesagt, Gott ist barmherzig. Wer keine Lust auf Priester hat, keine Lust auf Priester, überhaupt kein Problem mit. Wichtig ist etwas anderes. Wichtig ist, du musst einfach wissen, dass dich jemand liebt. Dass jemand dich, so wie du bist, annimmt. Dass er nicht will, dass du dich änderst. Dass er nicht will, sondern dass du etwas wert bist. Das war für Bergoglio ganz wichtig. Also,
und zwar auch, wenn man nicht getauft ist.
Wenn man nicht getauft ist, nicht katholisch, wenn man Frau ist, wenn man homosexuell ist, wenn man alles das hat. Bergoglio hat gesagt, das Wichtigste meiner Botschaft ist überhaupt, es darf nicht so sein, dass Menschen wie eine Sache behandelt werden, versklavt werden, dass man die wegwirft wie Müll, dass sie im Mittelmeer ertrinken und kein Schwein schert das. Es darf nicht sein, dass Menschen ihrer Würde beraubt werden, dass man sie zur Prostitution zwingt, dass man sie ausbeutet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war der erste Satz des Grundgesetzes, es war auch das Credo von Bergoglio. Er hat gesagt, ich möchte, und das hat auch ganz vielen Menschen gesagt, wenn er die betroffen hat, gesagt, wenn du in deiner Ehe Probleme hast, das kann ja alles sein, das kann alles immer passieren, aber vergiss nie, du bist ein würdevolles Wesen. Du darfst nicht zulassen, dass man dich zu einer Sache herabniedrigt oder dass man dich schlecht behandelt. Das war ganz wichtig.
Und wie groß sind die Chancen, dass wir dann doch jetzt wieder jemanden kriegen? Gut, wir haben das schon mehrfach hin und her gedreht, aber wer von den ganzen Kandidaten wäre so jemand, deiner Meinung nach, der auch sagen würde, ich liebe die Menschen da draußen, weil das finde ich, das fehlt ja gerade so ein bisschen. Es geht immer um Leistung, schneller, höher, weiter. Und dass da jetzt, ist ja kein Wunder, dass die Leute nicht mehr so ein Interesse auch an der Kirche haben.
Also ich fände toll, Kardinal Pizzaballa, Patriarch von Jerusalem. Ich weiß, für jemanden, der nicht in Italien lebt, klingt Pizzaballa lustig.
Super.
Ist ja auch toll. Der ist der Patriarch von Jerusalem. Der kennt sich im Gazastreifen auf. Der würde das ganze Thema Gaza, Jordanien, Israel, den Krieg, das wäre ganz wichtig.
Ja.
Und ich glaube, in einer Situation, wo sich überhaupt nicht absehen lässt, wie dieses Drama jemals zu Ende gehen soll, glaube ich, wäre Pizzaballa eine gute Wahl.
Aber ist der Italiener? Weil
der ist Italiener, kennt sich gut aus im Heiligen Land. Allerdings, ich kenne ihn auch ganz gut, aber er ist jung. Er ist erst 60, das spricht nicht unbedingt für ihn.
Aber warum denn eigentlich? Man kann doch froh sein, man hat jemanden gefunden und dann lebt der vielleicht noch 30 Jahre. Ist doch gut.
Das ist genau das Problem. Im Vatikan sagt man genau das. Wir brauchen einen heiligen Vater, wir brauchen einen Santo Padre, aber wir brauchen keinen Padre Eterno, keinen ewigen Vater.
Ja, aber Papst Johannes Paul war doch auch noch in den 50ern, oder nicht?
Ja, der war 58, das stimmt, aber für viele, viele, viele war der viel zu lange Papst. Es gibt ganz viele, die sagen, wir können uns ein so langes Pontifikat ist nicht unbedingt gut, sondern wir müssen mal wechseln können, wir müssen mal neue Strömungen hinnehmen. Also super lange Pontifikate werden von vielen nicht so gut gesehen.
Aber du sagst immer, Gott wählt das ja aus. Ja, und der guckt doch nicht aufs Alter. Doch, also das passt ja wieder null zusammen, Andreas.
Ja, du hast recht. Du hast ja recht. Natürlich guckt Gott nicht aufs Alter. Gott guckt darauf, dass sein Mann die Kirche, seine Kirche leitet. Und Gott kennt natürlich die Spielchen der Kardinäle. Und ich weiß, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Hat immer gesagt, es sind jede Menge Päpste gewählt worden. Die wollte der Heilige Geist ganz bestimmt nicht. Also da gibt's keinen Zweifel. Sagen wir mal so, diese ganze Wahl, die wir jetzt hier erleben, ist eine Mischung aus Geist und Mensch. Und vielleicht ist das ja auch das Reizvolle daran.
Ja. Und dann gucken wir doch mal, also wir waren vorhin einmal kurz bei der Sixtinischen Kapelle hängen geblieben. Meinst du nicht, wir sollten über die noch ein bisschen, weil, also ich meine, was da so, also ich erinnere mich dunkel, dass das doch sehr wild zugeht an der Decke da.
Also nicht nur an der Decke, aber kannst du mir nicht bitte ersparen, dass wir nicht über die Heilige aus Alexandria sprechen.
Du meinst, das ist schlimmer als der Weltuntergang, den du mir gestern Abend prophezeit hast?
Also ehrlich, also wenn ich um Gnade flehen darf, dann würde ich ungern darüber sprechen. Aber wenn du willst, morgen die Sixtinische Kapelle und die gute Frau aus Alexandria.
Okay, und was es dir mit der auf sich hat, erzählst du mir morgen? Gut.
Richtig.
Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.
Gut, meine Liebe.
Ja, du auch. Ciao. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.